Hallo und herzlich willkommen bei den Trail Rookies.
Was war das denn? Okay, sorry, ich muss dich zusammenreißen, du hast auch gegrinst.
Ich habe keine Ahnung, was das werden sollte.
Du trinkst doch kein Alkohol, oder? Oder
nee,
jetzt doch?
Eigentlich nicht, nee. Oh Gott. Komm, lass mich schnell einen Schluck trinken.
Also doch, ich sehe, es ist ein Bier.
Ist ein Bier?
Ja.
Genau, mit Limetten. Cerro Zucchero, Gusto Lime. Mm. So, jetzt nochmal. Jetzt glaube ich, geht's besser. Also, hallo und herzlich willkommen bei den Anhaltern zum Trailrunning. Trail Rookies natürlich. Mit der Episode, die Antwort auf alle Fragen auf das Universum, das Leben und den ganzen Rest gibt, nämlich die Nummer 42. Und wer jetzt fragt, was das alles soll, stammt natürlich aus meiner Lieblings-Science-Fiction-Geschichte Per Anhalter durch die Galaxie. Und wir haben uns gedacht, Chris hat sich gedacht, wenn die 42 schon so ist, dann sollten wir auch so anfangen und Bezug darauf nehmen. Das tue ich hiermit. Und in demselben Atemzug darf ich dich, lieber Chris, auch begrüßen.
Dankeschön. Per Anhalter auf den Trails heute unterwegs. Per
Anhalter auf den Trails.
Alles gut bei dir, Christian?
Bei mir ist alles gut. Ich habe auch mein Handtuch dabei. Ist auch ganz wichtig.
Ach, stimmt.
Ja, da muss man das Handtuch mit dabei haben. Und eigentlich haben wir auch unseren kleinen Bubblefisch im Ohr.
Ja, genau. Jetzt kommen Erinnerungen wieder hoch. Ja, wobei, ich habe es nicht gelesen, ich habe natürlich nur den Film gesehen.
Ja, mit Marvin, den depressiven Roboter. Genau. Ach, mir ist doch alles egal.
Genau. Was ja nicht der Fall bei uns ist, oder? Oder ist uns auch alles egal?
Nein, definitiv nicht. Also schon gar nicht, wenn es ums Laufen geht, oder?
Genau.
Deswegen sind wir doch hier.
Genau.
Frisch ausgeruht von einem hervorragenden Pfingstwochenende. Ich weiß ja nicht, was du so getrieben hast, aber ich habe so einen kleinen Kurzurlaub eingelegt mit der Family in meinem Lieblingsurlaubsort, kann ich fast schon sagen. Da war ich jetzt schon so oft. In Ligurien, Italien. Wunderschön. Und drei wunderschöne Tage mit wunderviel Sonnenschein und Meer und Trails und ach, herrlich.
Also Sonnenschein hat mich ja auch.
Ja, ich weiß, kaum bin ich mal weg.
Im Meer nicht ganz, Trails auch, aber mit dem Meer können wir nicht mithalten. Also
ich kann dir verraten, das Meer war furchtbar kalt.
Okay, warst du drin, ja? Also du tauchst ja, oder?
Ja, aber diesmal habe ich nicht getaucht, tatsächlich. Also diesmal habe ich wirklich nur einen großen Zeh so reingetaucht. Mein Jüngster hat sich getraut, der ist dann ins Wasser. So, Papi, komm rein, es ist angenehm. Und also, nee, angenehm ist anders.
Okay. Ja, schön. Du warst Freitag bis Montags unterwegs.
Mhm, genau. Ja. Freitags am Gotthard gestanden.
Ja, das gehört dazu, ne?
Montags am Gotthard gestanden. Freitags waren es, ich glaube, 12 Kilometer Stau, also gute 1,5 Stunden, 2 Stunden.
Na, ich wollte gerade sagen, 2 Stunden hätte ich dann fast gedacht, aber ja, vielleicht ging es schnell, okay.
Und zurück, das war noch lustig, zurück 7 Kilometer, sollte eigentlich schneller gehen, ging es dann aber doch nicht, weil sich die Fahrspur auf eine Spur verengte. Und der Grund dafür war, du wirst es echt nicht glauben, aber da stand ein Ferrari, ein Defekter.
Also noch vor dem Tunnel, weil im Tunnel ist es ja nur einspurig, aber vor dem Tunnel wurde es schon mal enger.
Genau, okay. Da wurde es enger und der Grund dafür war ein defekter Ferrari.
Sag mal froh, dass der vor dem Tunnel stand und nicht im Tunnel.
Ja, du. Und ich hab mir gefragt, was passiert jetzt mit dir? Also ich meine, Ferrari, da erwarte ich irgendwie so Sonderservice. Wir haben dann immer so geschaut, ob vielleicht ein roter Hubschrauber kommt.
Quatsch.
Nicht?
Nein, glaube ich nicht, oder?
Keine Ahnung. Weiß nicht, was das für Sonderservices gibt. Fahrt jemand von euch da draußen im Ferrari? Würde mich mal interessieren.
Ich würde mich sehr wundern, wenn einer unserer Hörer Ferrari fährt. Und wenn ja, dann kommt er mal vorbei und lässt uns auch mal fahren. Bitte. Okay. Sehr geil. Ja, aber das heißt, es war mehr wirklich so Familienurlaub, ein bisschen entspannen. Du warst einmal auf den Trails, habe ich gesehen.
Nee, zumindest zweimal.
Ah, okay.
Ja. Und ich hatte auch mein Rennvelo dabei, weil wenn es schon warm ist, habe ich mir gedacht, dann fahre ich da unten mit dem Rennvelo. Du
bist auch Rad gefahren. Auch.
Bis nach dem Gotthard. Nach dem Gotthard fiel mir dann ein, ich habe meine Schuhe vergessen.
Oh Mann. Du hast das frisch repariert bekommen nach deinem letzten Crash.
Genau, extra mitgeschleppt nach Italien.
Super.
Und stehe dann dort und habe keine Schuhe. Ich habe dann für einen Moment tatsächlich überlegt, mir Schuhe zu kaufen. Und habe gesagt, nee, das ist jetzt echt Quatsch.
Das hätte ich dir noch zugetraut.
Ja.
Das hätte ich dir noch zugetraut.
Ich war schon beim Decathlon. Ich war schon dort. Aber die hatten dann nichts Vernünftiges. Und habe ich gesagt, nee, dann
krass.
Jetzt einfach irgendwelche kaufen, damit ich welche habe. Nee, Quatsch. Dann gehe ich etwas extensiver Trail auf die Trails und dann passt es auch wieder.
Ja, schön.
Genau.
Schön. Und sag mal, du bist schon öfter dort gewesen. Das heißt, du kennst die Trails dort schon oder erkundest du jedes Mal noch neue Dinge? Oder
ich versuche jedes Mal, also nicht jedes Mal, was Neues zu finden. Es gibt so bestimmte Striche, die ich dort einfach schon besser kenne. Finale Ligure zum Beispiel kenne ich relativ gut, weil ich da schon sehr oft war. Diesmal waren wir direkt in Albenga. Und dann habe ich mal so versucht, die Trails um Albenga so ein bisschen zu erforschen. Und ich habe mich total verliebt in die Trails dort. Also wirklich total verliebt.
Also was ist so cool dran?
Na, ich mag einfach die Atmosphäre. Du hast unten das Meer, die Küste, du hast die Berge, also die Montes, die dort an der Küste sind. Die sind nicht allzu hoch. Was haben sie denn?
500-600 Meter,
ja, irgendwie so. Mehr ist es nicht.
Habe ich zumindest auf Strava bei dir gesehen.
Ja, genau. Und ja, eben den Monte Castellaro zum Beispiel, 508 Meter oder so. Ja, also die sind relativ flach. Aber sie sind halt super schön mit Trails durchzogen. Also es ist ja ein Mountainbike-Mekka vor allem auch. Und es gibt wahnsinnig viel Mountainbike-Trails dort oben. Wenn du auf diesen Bergen stehst und so auf die anderen Berge schaust, dann hast du das Gefühl, das ist ein einziges riesiges Netz von Trails, die da irgendwie existieren. Und es ist so eine Koexistenz zwischen Mountainbiker und Trailrunner mittlerweile. Das funktioniert auch recht gut. Ich habe viele Mountainbiker getroffen, die super freundlich waren, die dann auch darauf aufmerksam gemacht haben, da kommen jetzt drei weitere vom Berg runter und so weiter. Und es sind halt wirklich tolle Single-Trails, die du dort laufen darfst, dann auf die Berge hoch und wieder runter. Das ist mega schön. Grün, alles sehr grün.
Sehr technisch auch oder gut laufbar?
Ich würde sagen, so in der Mitte, also eher technisch.
Technisch weil verwurzelt, versteint, verblockt?
Sehr viele Steine. Mhm. Dann sehr steil teilweise. Also wenn du dir das Höhenprofil anschaust, gerade von dem Lauf am Sonntag, da ging es wirklich nur rauf, rauf, rauf und dann ging es irgendwann mal runter, runter, runter. Mhm. Und du hast halt so eine gewisse Anlaufzeit, die du vom Strand dann zu den Trails, also wir haben direkt am Strand gewohnt, hatten dort ein Apartment. Und dann hast du ein bisschen so einen Teil, den du durch die Stadt musst und kommst dann eigentlich auf die offiziellen Wanderwege, die dort existieren. Und teilweise triffst du dort noch auf Römerbauten. Also zum Beispiel die Straße, die von Albenga nach oben auf den Wanderweg führt, das ist so eine alte Römerstraße tatsächlich noch aus dem Jahre 1900 vor Christus. Also wirklich auch einen historischen Wert, die ganze Geschichte. Und schon allein deswegen ist es absolut sehenswert, ne?
Ach, schön. Cool.
Ja. Und dann habe ich dann am Sonntag eben die fünf Gipfel habe ich gemacht. So eine Tour mit knapp 19 Kilometer und irgendwie an die 1000 Höhenmeter. Ja, 900 waren es.
Und die Family hat dann mehr entspannt.
Und hat mir zugewunken, als ich oben auf den Gipfel
sehr
war.
Sehr schön. Ja, cool. Klingt ja nach einem spannenden Wochenende.
Ah ja, war schön relaxing. Ja, und bei dir? Du warst ja auch unterwegs.
Ja, war ich unterwegs.
Oh, habe ich gesehen.
Ja, laufend. Aber
laufend, ja.
Ja, genau. Ich war nicht in den Ferien oder war nicht weg.
Ah, nein.
Nein. Wir waren im Zürich-Zoo mal wieder mit der ganzen Family. Auch wieder sehr cool.
Okay.
Nein, also letztendlich das Pfingstwochenende, das tolle Wetter genutzt, viel mit der Familie gemacht. Sei es mal ein bisschen shoppen gehen, sei es mal in den Zoo gehen, aber auch den einen oder anderen Lauf natürlich gemacht. So ganz ohne Training mache ich es ja dann doch nicht.
Nee.
Und das war wieder eigentlich ganz schön. Also vielleicht Daumen da vielleicht mal ganz kurz so auf mein Training zu gehen, meine Learnings, aber dann auch nochmal so spezielle Momente, dass eben auch, obwohl ich immer sehr strukturiert bin, aber trotzdem flexibel bin. Strukturiert heißt dann nicht auf Teufel komm raus, das ziehst jetzt irgendwie durch, egal was kommt, sondern auch da natürlich eine Anpassungsfähigkeit, die vorhanden ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man Trainingspläne hat. Vielleicht da nochmal ganz grob. Ich hatte letzte Woche hatte ich meine Ruhewoche. Das heißt, die Woche davor hatte ich noch meine letzte Threshold-Woche, wo ich so an der Laktatschwelle trainiert habe. Mhm. Und bin dann wirklich hab die auch noch durchgezogen. Heißt viele 3x8, 3x10 Minuten Intervalle. Hab dann auch noch am Wochenende ein paar längere Läufe gehabt. Und bin dann eben, jetzt ein bisschen durcheinander, aber was wir natürlich vor 2 Wochen noch, das fällt ja in unsere Spanne von der Aufnahme noch gemacht haben.
Ja, genau, ja.
War ja auch noch eine coole Aktion. Vielleicht, um da nochmal anzuklöpfen und dann gehen wir zeitlich in die Gegenwart über. Da war nämlich so ein typisches Beispiel. Ich hatte in meinem Trainingsplan für mich notiert, ich möchte in 4 Stunden Endurance-Lauf machen. Hat aber keinen Bock. Also, nein, es war dann so Freitag, es war quasi der Freitag nach Auffahrt. Der Wittiger Backyard lief zu diesem Zeitpunkt gerade, der ist am Tag davor gestartet um 12 Uhr. Wir hatten ja in der letzten Episode darauf hingewiesen, dass der stattfindet. Und ich hatte schon gesagt, ich werde da mal vorbeigehen. Und dann war es eben genau so, dass ich mir am Donnerstag gedacht habe, so, hey komm, 4 Stunden laufen. Ich könnte ja auch mit dem Velo nach Witikon fahren und wieder zurück. Dann bin ich auch so knapp 4 Stunden, ist vielleicht nicht ganz derselbe Effekt, aber verbinde das irgendwie mit was Nützlichem. Verbinde irgendwie mein Training trotzdem mit ein bisschen Community, Leute treffen und dann habe ich dich ja gefragt.
Genau.
Ob du Bock hast, mich zu begleiten.
Auf die tolle Idee.
Genau, und dann sind wir ja um 9 Uhr am Freitag losgetigert, du auf deinem Mountainbike, ich auf meinem Gravelbike und sind dann von Lenzburg aus, du bist natürlich schon von Hunzenschwiel gestartet, hast schon 6 Kilometer mehr in den Beinen gehabt oder 7 oder 8, ich weiß gar nicht. Ich
glaub, nee, so viel sind es nicht, 6 Kilometer. Ja.
Und sind dann da schön nach Zürich gefahren, über Baden, hinten nochmal am schönen Grand Hotel Dolder vorbei, also am Zürichberg und dann nach Witikon runter. Und es war bestes Wetter. Knapp unter 2 Stunden haben wir gemacht. Nicht super locker, aber auch jetzt nicht irgendwie am Limit. Also schön Endurance-Bereich, sage ich jetzt mal, dahin gefahren. Und dann so 2-3 Stündchen am Backyard gewesen, angefeuert, viele coole Leute getroffen, alte Bekannte getroffen. Und haben irgendwie das Schöne mit Training kombiniert, sage ich mal. Wir waren draußen, wir waren an einem coolen Event und sind dann nach dem Event auch wieder gemeinsam zurückgedüst. Nochmal so knapp 2 Stunden ein bisschen drunter. Ich glaube, da haben wir ein bisschen das Tempo angezogen und war eine schöne Trainingseinheit, aber kombiniert mit einer Menge Spaß und Community-Gedanke. Und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man sowas macht.
War ein mega toller Tag, allein schon eben wegen der ganzen coolen Leute, die wir auch getroffen haben dort.
Ja, genau. Also wirklich tolle Gespräche. Ich glaube, Carsten hat sich auch gefreut, dass wir nochmal vorbeigekommen sind und viele bekannte Gesichter eben getroffen. Ja, und so kann Training auch mal ausschauen. Man muss nicht dann einfach genau das machen, was im Plan steht. Man kann sich auch mal eine Alternative suchen. Man soll es vielleicht nicht immer machen, aber das hat einfach gut gepasst. Ja, und das war aber dann so die letzte Woche, wo ich eben noch in dieser Threshold-Phase war und bin dann die ganze letzte Woche, war bei mir schon im Zeichen von der Ruhewoche. Und das war wieder so ein ganz schöner Effekt, weil ich bin schon ein bisschen müde da rein. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich sowas hatte und dann nach dieser Ruhewoche wieder super stark rausgekommen bin, was so die Intervalle angeht. Und das war jetzt wieder derselbe Effekt. Kaum war ich in dieser Ruhewoche, habe ich dann einen normalen Recovery-Lauf gemacht, so recht locker 45 Minuten. Und dann stand so ein Einstünder an, normal Zone 2 laufen, so Endurance-Tempo. Und ich bin gelaufen und gelaufen. Mein Puls ist immer unten geblieben. Und ich habe gedacht, ja, ich kann schneller. Ich musste wirklich aufpassen, dass ich mich nicht völlig überpace, weil ich war so ausgeruht und locker. Ich hätte Bäume ausreißen können beim Laufen. Da muss man sich echt aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und dann jetzt auch am Wochenende standen dann wieder längere Läufe an. die ich dann auch nochmal, es stand noch einmal abschließend, 3x8 Intervalle in Kombination mit einem 2-Stünder zusammen. Und dann war eben da auch das Thema, mit Family wollte ich es halt irgendwie organisieren. Und dann habe ich das eben so gemacht, dass ich erst die 3x8 Intervalle gelaufen bin und dann nochmal die zweite Hälfte mit meiner Frau die zweite Stunde rangehängt habe. Die hat inzwischen auch ein recht gutes Tempo. Und da wir es immer bergauf laufen, unsere Runden, ist das für mich dann auch nicht mehr nur Recovery-Tempo, sondern auch manchmal geht auch manchmal in Zone 2. Und dann haben wir das durchgezogen, haben Zeit zusammen gehabt und die ersten 3x8 Intervalle musste ich mich ständig so einbremsen, weil ich mich so frisch in den Beinen gefühlt habe. Es war wirklich, wirklich ein gutes Gefühl. Und den Tag danach hatte ich 3 Stunden geplant zu laufen. Und dann war auch so eine Situation, am Sonntag wusste ich, dass ich keine Zeit habe, weil wir in den Zoo gehen wollten. Mhm. Und dann wollte ich da keinen 3-Stünder machen. Also musste ich den Samstag nutzen für den 3-Stünder. Und wir mussten aber auch noch ein bisschen einkaufen gehen zusammen, Geburtstagsgeschenke organisieren. Für meine Tochter hat zum Beispiel am Freitag Geburtstag. Mhm. Und dann wollten wir noch nach Aarau fahren. Und ich sagte, wenn ich jetzt 3 Stunden laufe, dann ist der ganze Tag komplett verschoben. Mhm. Also was habe ich gemacht? Bin nach dem Frühstück meine Stunde 15 gelaufen, zurückgekommen, sind gemeinsam in die Stadt gefahren, haben ein bisschen gebummelt, den Tag ausbummeln lassen, am Nachmittag zurückgekommen und dann habe ich mich nochmal 2 Stunden auf die Rolle gesetzt.
Ah, cool, ja.
Und dann gemeinsam gekocht. Und so habe ich dann auch so meine 3 Stunden, 4 Stunden Belastung irgendwie hingekriegt. Mhm. Und habe es aber familienkompatibel gemacht. Und das sind so diese Flexibilitäten, die man sich auch mal nehmen muss.
Ja, das ist ganz wichtig.
Da muss man auch mal fähig sein, dann zu variieren. Und das hat super funktioniert und hat eben so in den Familienalltag dann reingepasst. Wenn ich es nur stumpf durchgezogen hätte, dann kommst du irgendwann an deine Grenzen. Und das war mir wichtig, weil ich habe nochmal reflektiert nach der letzten Episode, weil ich immer so den Strukturhut habe. Der ist da, ja. Und den werde ich mir auch nicht wegnehmen lassen, aber das heißt nicht, dass das auch ein unflexibler Hut auf meinem Kopf sitzt, sondern auch ich passe immer wieder an. Aber ich erzähle gar nicht mehr groß drüber, weil ich es einfach schon so immer mache.
Automatisch mache.
Genau.
Ja.
Genau. Und Trust the Process ist eben das Thema. Ich habe die Woche mich super frisch gefühlt, habe gestern wieder die ersten Steady-State-Intervalle gelaufen, 2x30 Minuten und ich hätte sie mit einer Belastung von einer 7 laufen müssen bei einer RPE und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, eine 7 war es nicht. Es hat sich gut angefühlt. Also, weißt du, ich habe das Gefühl, es läuft.
Es läuft
gut gerade.
Es läuft
gut, ja, genau.
Ah, perfekt. Absolut. Ja, die Ruhewoche wollte ich jetzt gerade noch fragen, wie viel hast du da trainiert in dieser Ruhewoche?
Ah, warte mal, also zeitmäßig oder wahrscheinlich zeitmäßig? Weil ja, Kilometer zeitmäßig schwierig mit Fahrrad zu sagen.
Ja, klar.
Lass mich das mal kurz schauen. Ich habe es gerade nicht auswendig. Also Ruhewoche ist immer so, heißt nicht, dass ich gar nichts mache. Ne? Das ist immer wichtig zu wissen. Ruhewoche.
Genau. Das meinte ich damit. Du verzichtest ja nicht komplett aufs Training in dieser Ruhewoche.
Nein, überhaupt nicht. Einfach nur die Intensitäten sind runtergesetzt. Also es sind Recovery-Läufe, lockere Stünder, und vielleicht 2 lange Einheiten mit 1 Intervalleinheit drin. Aber sonst hatte ich 3 Intervalleinheiten die Woche, aber in der Ruhewoche nur 1. Mhm. Und deutlich mehr Recovery-Läufe. Und insgesamt waren es stundentechnisch 7. Also jetzt auch nicht mega. 7 Stunden.
Okay. Ich schaue gerade, du bist auf Strava, oder?
Ich habe es jetzt hier in Training Peaks gerade nachgeschaut.
Ah, oh, deswegen bist du so schnell, ja. Ich habe mich gerade gefragt,
genau,
wo
sind 180,
das in Strava?
118 Kilometer, davon 67 auf dem Bike und 50 gelaufen. Und 4 Stunden 40 gelaufen und 2 Stunden auf dem Bike gesessen.
Okay.
Ja, das ist jetzt die Ruhewoche. Und jetzt zieht es aber wieder an, jetzt geht es wieder Richtung 10 Stunden und mehr. Puh. Aber das ist ja der Sinn und Zweck. Wir sprechen von Superkompensation.
Yep.
Mein Körper ist wirklich müde gewesen, auch das habe ich auch gespürt. Und jetzt hat er die Chance gehabt, wieder super zu kompensieren, stärker zu werden. Und jetzt kann ich wieder die nächsten Impacts setzen oder die nächsten Trainingsreize setzen.
Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal, Superkompensation. Genau. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie man das in der Praxis tatsächlich auch umsetzt dann.
Genau.
Ja, klingt ja sehr gut, ja, was du da gemacht hast.
Und jetzt ist die große Frage, was denn der Christian macht. Wir haben ja noch ein special Thema, ne? Wir haben ja Road to Eiger.
Road to Eiger, ja.
101. Du nimmst uns ja mit auf deinen Weg zu deinem emotionalen ersten 100er am Eiger, einen deiner Herzenswünsche.
Ja, also eben nicht mein ersten 100er, den habe ich
ja. Dein erster beim Eiger.
Mein erster Eiger 100 tatsächlich, ja. Ja, ein Herzenswunsch. Insofern bin ich gespannt, wie es rauskommt. Ich tue auf jeden Fall alles dafür, dass es gut kommt. Das wäre mal.
Okay, nächstes Thema.
Nee, wir haben ja jetzt Stand heute, 21. Mai, gute 8 Wochen bis zum Lauf selbst. Und jetzt, du hast ja gerade vorhin schon davon gesprochen, dass du zu den von uns zwei ja den strukturierten Hut auf hast, der jetzt, wie du ja selber gerade gesagt hast, nicht so ganz strukturiert ist oder zumindest mal jetzt, wo du auch sehr viel Flexibilität ja auch einbaust. Bei mir ist die Flexibilität Programm, das heißt, mein Hut ist von Anfang an flexibel. Ich strukturiere in der Form, wie du sie hast, baue ich ja nicht ein. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Da sind wir grundsätzlich mal unterschiedlich. Aber bei mir geht es natürlich auch nicht ohne eine gewisse Planung, wo ich denn hin möchte. Weil 100 Kilometer möchten ja auch erstmal gelaufen werden. Dass ich die schaffe, da bin ich mir ziemlich sicher. Wo ich im Moment so ein bisschen struggle damit, auch mental ist, einfach mit den Höhenmetern. Weil das sind dann doch nochmal das Doppelte von dem, was ich beim Lake Zürich vor mir hatte. Und ich weiß, gerade so die erste Steigung am Eiger zum Faulhorn, dass die schon relativ viel abverlangt. Jetzt habe ich die zweite nochmal vor mir.
Das war nicht die erste, oder? Die erste geht zur großen Scheideck, oder?
Ja gut, ich sehe das jetzt alles als einen Anstieg mehr oder weniger.
Ach so, weil der dazwischen nochmal runtergeht, deswegen dachte ich. Okay.
Ja, das, also eben so die erste
Drittel.
Hälfte oder erstes Drittel bis zum Faulhorn rauf. Ich weiß, wie viel das abverlangt von einem, psychisch und physisch natürlich. Und jetzt habe ich eigentlich das Ganze nochmal vor mir und das ist auch etwas, was ich mental noch unterbringen muss für mich, wo ich im Moment noch merke, ich habe wahnsinnig viel Respekt davor. Insofern gilt es für mich jetzt da auch so ein bisschen Selbstvertrauen nochmal zu fassen, in der Hinsicht, dass ich sage, ich kann es schaffen und dazu gehört natürlich auch Training. Das heißt, mein Fokus wird jetzt in den nächsten Wochen darauf liegen, Höhenmeter zu machen. Also tatsächlich Höhenmeter zu trainieren und da muss ich irgendwann jetzt auch spezifisch werden, tatsächlich in die Höhe gehen und das wird zu den nächsten Wochen der Schwerpunkt für mich sein, da daraufhin zu trainieren.
Machst du auch mental dann was, wenn du sagst, dass du noch so mental auch ein Thema hast? Oder ist jetzt, sagst du, alleine dadurch, dass ich dann Höhenmeter trainieren, mir da das Selbstbewusstsein hole, hoffe ich dann auch, diese mentale Challenge angehen zu können? Mhm. Oder machst du da noch was Spezielles fürs Mentale?
Da mache ich tatsächlich was Spezielles, weil ich mir denke, allein durchs Training, also das Ganze beeinflusst sich ja gegenseitig. Also das Mentale führt ja wieder dazu, dass du trainierst. Ich würde mich wahrscheinlich selbst betrügen und wahrscheinlich mich auch selbst gar nicht so an die Grenzen bringen wollen, wenn ich, das ist ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich denke, dass das eine gegenseitige Beeinflussung ist. Also die Psyche beeinflusst schon auch das Training und insofern ist es für mich wichtig, dass ich zunächst mal das notwendige Vertrauen in mich auch aufbaue, damit ich das Training überhaupt in der Form gestalten kann, oder? Damit ich da auch so ein bisschen an meine Grenzen gehe. Das sieht zum einen natürlich, also zum einen ziehe ich natürlich sehr viel aus der Erfahrung heraus, die ich jetzt im Lake Zürich gemacht habe. Das ist ein großes Thema für mich gewesen, weil ich da sehr viel mitnehmen kann, auch an Durchhaltewillen schlussendlich, was da, glaube ich, brauchen wird. Aber eben auch für mich nochmal Meditation natürlich, die ich mache, die mich so ein bisschen dahin führt oder Selbstvertrauen aufbaut, läuferisch. das fehlt mir noch so ein bisschen.
Also wie meinst du das? Selbstvertrauen aufbauen läuferisch? Also
ich hab dir ja mal erzählt, so in den letzten, ich glaube vor zwei Episoden war das, dass ich bei jedem Lauf immer noch so diesen Zweifel habe, oder schaffe ich das überhaupt? Kann ich überhaupt laufen? Also selbst bei 10 Kilometer, wenn ich mir heute vornehmen würde, also ein Beispiel, ich gehe raus, ich würde sagen, ich trainiere heute 10 Kilometer, dann hätte ich wahrscheinlich von vornherein schon so ein schlechtes Gefühl, sondern ich darf gar nicht mit dem Gefühl rausgehen. Ich gehe eigentlich mit dem Gefühl raus, ich laufe jetzt mal und schaue, was rauskommt dabei. Oder?
Also im Sinne von, ich weiß gar nicht, ob ich die 10 Kilometer heute schaffe.
Ja, genau. Okay. Also ob ich überhaupt in der Lage dazu bin, 10 Kilometer zu schaffen.
Und was tust du dann, dass du nicht versuchst, dran zu denken? Oder was würdest du jetzt, wenn jemand anders ein ähnliches Problem hat, was würdest du dem jetzt empfehlen?
Ich versuche, das ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich, so zu denken, glaube ich, weil jeder so ein anderes Felsbröckchen zu tragen hat. Bei mir ist es halt einfach so, dass ich sehr lange Zeit einfach nicht gewusst habe, zu was ich überhaupt in der Lage bin, oder? Darf ich irgendwie nicht dran denken. Also für mich ist das tatsächlich die Strategie, nicht dran zu denken. Mich selbst auf den Moment einzulassen. Und das ist ja auch, wir haben uns einmal unterhalten, ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast gemacht haben oder privat, wie wir das machen denn mit Phasen, wo es beim Lauf, beim längeren Lauf, beim Rennen dann schwer wird. Also für mich ist ja so eine Strategie zu zählen. Habe ich dir mal erzählt. Ich zähle dann bis 20 immer wieder vor mich hin, so lange, bis ich merke, ich bin wieder im Augenblick, oder? Und das ist eigentlich genau das, was ich dann auch tue, wenn so diese Selbstzweifel kommen. Dann zähle ich vor mich hin und versuche mich eigentlich wegzubringen von diesem Selbstzweifel, von diesem, ich schaffe es nicht, hin zu, ach, ich genieße den Moment. Und das ist auch mir enorm wichtig, auch beim Training, dass es mir Spaß macht. Also ich glaube, Training nur des Trainingswillens kann ich nicht. Würde ich nicht machen wollen. Dann würde ich auch wahrscheinlich die langen Strecken nicht laufen wollen, sondern es muss mir Spaß machen, einfach schlicht und ergreifend.
Ich glaube, das muss man generell sagen. Also Training muss immer Spaß machen.
Ja, ich habe schon andere Stimmen gehört, die gesagt haben, okay, ich muss es jetzt einfach machen, weil es halt dazugehört, oder?
Ja, also ich sag mal so, manchmal muss man harte Sachen machen. Man macht es ja dann am Ende schon gern, weil man ja ein Why hat, warum man es macht.
Ja.
Und der Punkt, da fängt es wieder an, aus meiner Sicht, wenn man nicht das richtige Wettkampfziel hat, also weißt du, wenn einem der Wettkampf nichts bedeutet, dann ist auch das Why irgendwie nicht da und dann fällt es auch extrem schwer, sich zu quälen.
Das habe ich übrigens auch gemerkt.
Das ist mein Punkt. Und der Eiger ist, glaube ich, für dich ein Herzensding und deswegen zweifle ich da überhaupt nicht. Bin ich mir auch sicher, dass du harte Einheiten machen würdest, weil der Eiger dir einfach wichtig ist. Aber wenn du jetzt
Die werde ich machen.
Genau, aber wenn du jetzt irgendein Rennen hast, was dir eigentlich nicht wichtig ist, dann fällt dir auch vielleicht das Quälen schwer. Was ich einfach sagen wollte ist, ich mache viele Einheiten, die wehtun auch. Aber ich mache sie trotzdem gerne oder ich bin saufroh, wenn ich sie gemacht habe, bin stolz dann drauf. Also ich gehe mit einem positiven Gefühl raus. Das ist wichtig.
Ja,
absolut. Sonst würde ich es auch nicht machen.
Da stimme ich hundertprozentig überein mit dir. Also danach bin ich auch immer mega happy, wenn ich es gemacht habe. Und danach bin ich auch immer mega happy, wenn ich es geschafft habe. Oder? Mhm. Aber eben der Weg dorthin, ich glaube, ja gut, was heißt ich glaube, da unterscheiden wir uns schon. Also denke ich, du hast deine Struktur, die dir das vorgibt. Ich habe mehr so dieses Launenhafte, wobei natürlich so ein gewisses, und jetzt kommen wir wieder zum Ursprungsthema Road to Eiger 101. Ich habe natürlich schon einen Plan, wie ich dorthin komme. Ich meine, irgendwo muss ich dort 100 Kilometer laufen mit 6000 Höhenmeter. Also ich muss jetzt im Sinne von...
Du musst die Grundlagen ja schon schaffen.
Genau.
Also ich meine, da kann man ja noch so freiheitsliebend sein in der Struktur, absolut. Aber auch du bist Realist genug, dass du weißt, am Ende muss ich fähig sein, so eine Distanz mit den Höhenmetern bewältigen zu können in einer bestimmten Zeit.
Genau.
Das ist ja die Herausforderung. Ne?
Ja. Und für mich war die Strategie, die ich beim Lake Zürich gefahren bin im Vorfeld, sehr zielführend. Ich fand, die habe ich auch gut hinbekommen, wenn ich so in der Retrospektive betrachte. Ich werde mich so orientieren an den Kilometern pro Woche. Dort versuche ich einfach ein Drittel mehr zu laufen, als dann das Rennen sein wird. Das heißt jetzt in den nächsten Wochen für mich so 120 Kilometer circa pro Woche, die ich wirklich laufen möchte, aber das bei freier Einteilung. Das heißt, das ist für mich jetzt wichtig, nicht zu sagen, ich laufe am Montag das, am Dienstag das und am Mittwoch das, sondern da baue ich einfach die Flexibilität zu sagen, heute fühle ich mich gut, heute mache ich 20, morgen mache ich 10 beispielsweise, so in der Art.
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist immer wichtig, dass man aber zumindest sich klar ist im Sinne von, welche Art von Einheiten machen jetzt überhaupt Sinn, sage ich jetzt mal. Also wenn du sagst, heute laufe ich das und das, dann steht da wahrscheinlich auch dahinter, die laufe ich in einem bestimmten Tempobereich. Und ich mache da jetzt keine Sprints draus oder ich mache da jetzt keinen 10 Kilometer Wettkampflauf heute und morgen mache ich einen langen, sondern da ist dein Fokus wahrscheinlich jetzt auch im Sinne von, es braucht eine Grundlagenausdauer, es braucht diese, ich muss diese langen Dinger laufen können, das heißt, der Fokus wird da drauf liegen und liegt jetzt nicht, wie jetzt bei mir gerade noch, ich mache jetzt gerade noch, ich habe die Laktateinheiten gemacht und gehe jetzt langsam ins Wettkampfspezifische, bei dir ist es auch dieses, jetzt geht's ins Spezifische, weil es nur noch 8 Wochen sind.
Genau.
Das heißt, lange Läufe, Zone 1 und 2.
Ja, genau.
Die Frage, ob du jetzt heute den langen machst oder morgen, das ist diese Flexibilität.
Genau.
Aber das ist ja noch nicht unbedingt, dann heißt ja nicht, dass es unstrukturiert ist. Das heißt, die Struktur ist ja trotzdem im Sinne von zu sagen, es gibt jetzt, der Fokus liegt jetzt genau auf diesen Dingern. Ich muss Höhenmeter machen, ich muss hiken, ich muss die Stocktechnik irgendwo üben, ich muss jetzt technische Laufen irgendwie. Das heißt, ich muss irgendwann in die Berge gehen und auch wieder technische Downhills laufen können und hochlaufen. Das ist jetzt einfach dein Fokus.
Absolut, wobei eben das mit Struktur ist natürlich eine Definitionssache. Also Struktur heißt für mich, ich plane meine Woche vor, das mache ich eben genau nicht. Das heißt, ich weiß, was ich ungefähr machen möchte, aber ich habe das jetzt nicht täglich geplant.
Okay, aber du weißt, wie viel du laufen willst pro
Absolut.
Woche, weil du musst du willst ja auch dieses Steigerungsprinzip wahrscheinlich nutzen. Du musst ja aufbauen und musst irgendwann, planst du eine Ruhewoche auch oder sagst du auch die Flexibilität, wenn ich Bock habe auf eine, mache ich sie und wenn nicht, mache ich keine?
Das ist eigentlich so ein klassischer Rhythmus, den ich da machen werde.
Also, Struktur. Alter, ich wusste es doch.
Nein. Ich würde das jetzt nicht Struktur nennen. Ich mache einfach irgendwann mal Pause zwischendurch. Jetzt sage ich da auch nicht wann, weil sonst kommst du wieder mit Struktur. Nein.
Okay.
Nein, natürlich nicht. Sondern es ist eher so klassisch 3 Wochen tatsächlich Belastung, 1 Woche Ruhepause, beziehungsweise 1 Woche dann Tapering vor dem Eiger.
1 Woche, okay, das finde ich jetzt wenig, aber passt für dich. Ich mache mal 2, 2,5, aber.
Das wäre, ich weiß, machen einige so. Für mich ist 1 Woche. Die ich jetzt eingeplant habe.
Okay.
Werde ich spontan entscheiden, wie ich mich fühle. Für mich geht es auch um Verletzungsprävention natürlich im Vorfeld.
Mhm.
Ich möchte schauen, dass ich möglichst verletzungsfrei bleibe. Da bin ich ja prädestiniert, seit letztem Jahr Wildstrubel, ein gebranntes Kind. Und genau das möchte ich vermeiden. Also gerade das möchte ich vermeiden zum Eiger. Ne?
Das heißt dann, vielleicht um da nochmal ganz kurz den Rückblick zu machen, was machst du dann jetzt anders
bei dem ersten
im Vergleich zum Wildstrubel?
Beim ersten Anzeichen von irgendwelchen Problemen die Notbremse ziehen und einen Gang runterschalten. Das heißt, ich werde es jetzt nicht auf Biegen oder Brechen. Also mir ist klar.
Ja, vernünftig, ist wichtig, ja. Also,
mir ist klar, ich muss den Umfang schaffen, aber mir ist auch klar, dass ich ihn verletzt nicht schaffen kann. Das heißt, also, wenn ich jetzt irgendwie mir irgendwie was einfangen sollte, dann ist es einfach vorbei, oder? Und genau das Risiko möchte ich nicht eingehen.
Umso wichtiger ist dann auch, immer die Gesamtvolumen im Blick zu halten, dass man einfach auch im vernünftigen Rahmen steigert und nicht allein deshalb, weil manchmal spürt man es gar nicht und irgendwann merkt man, ich habe 50% gesteigert zur Vorwoche und das ist ja dann schon ein Anzeichen, oh, Achtung. Da kann die nächste Verletzung dann kommen. Das heißt, das hast du dann schon im Blick, so die Stunden.
Ja, vor allem das Fatale daran ist ja, du merkst es ja unter Umständen im ersten Moment gar nicht, oder?
Ja, also eben. Deswegen sage ich ja so, aber diesen Blick hast du dann schon drauf auf die.
Okay. Ja.
Und im Zweifel kannst du ja auch dann mal eine Einheit aufs Velo verlegen.
Absolut.
Na, also um da ein bisschen Impact rauszunehmen. Und
das werde ich sicherlich auch machen. Gerade so Kombinationseinheiten werde ich machen, wo ich eben 2 Stunden mit dem Velo, 2 Stunden laufen irgendwie so. dass ich nicht die komplette Belastung eben auf dem Bewegungsapparat habe, sondern so ein bisschen variiere auch trotzdem aber die Belastung auf Herz-Kreislauf-System habe, oder? Was mir ganz wichtig ist dann. Also das wird sicherlich kommen, also Kombinationsläufe, wahrscheinlich auch Splitläufe, wo ich jetzt am Morgen 1,5 Stunden mache, am Abend 1,5 Stunden. Das werde ich sicherlich auch einbauen. Das hat eben auch mit Familie und Beruf zu tun. Du kennst das ja, das Spannungsfeld. Und da ist es dann einfacher, wenn du dann beispielsweise jetzt morgen eine Einheit machst, am Abend nochmal eine Einheit.
Ja, genau. Hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Das kann mir helfen, ja. Jetzt sind es 8 Wochen noch, ne?
Mhm, genau.
Und einfach nur, dass jetzt alle da draußen auch wissen, wo du stehst. War jetzt die letzte Woche auch so eine Art Ruhewoche mit den Ferien für dich? Und steigst du jetzt wie in einen vollen Block oder stehst du schon mittendrin? Oder ist das so, das heißt, jetzt würde mal so ein Block starten? Das heißt, wo du sagst...
Du hast ja gerade vorhin angesprochen, so eine der Herausforderungen hatten wir gerade, das Thema ist Familie und Beruf. Und
genau.
Jetzt hatten wir ja hier in der Schweiz 3 Wochen, die relativ geprägt waren von irgendwelchen Feiertagen und verlängerten Wochenenden etc. Und das waren jetzt für mich schon eher so Ruhewochen nochmal, Ruhe vor dem Sturm, nenne ich es jetzt mal, die eigentlich mit dem Tag gestern den Abschluss gefunden haben, mit dem Kurzurlaub. Und ab jetzt geht's wirklich in die Vollen.
Okay.
Also das heißt, jetzt ist eigentlich, ja, jetzt läuft der Countdown sozusagen.
Ja, dann spannend, ja. Das heißt, dann haben wir wahrscheinlich eine Ruhewoche noch, dann nochmal ein bisschen trainieren und dann das Tapering. Das heißt, viel mehr ist da dann gar nicht, ne?
Viel
8 Wochen.
Ist da nicht mehr,
ne? Einfach nur, wir treffen uns ja in 2 Wochen, also wir treffen uns wahrscheinlich vorher auch schon mal wieder, aber zum Podcast aufnehmen.
Genau.
Einfach nur so ein, dass vielleicht die ein oder anderen auch unserer Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen, was du jetzt so mal an Einheiten machen wirst. Du musst jetzt nicht sagen, Montag, Dienstag, Mittwoch, habe ich verstanden, Flexibilität ist dir wichtig. Aber ich nehme an, du hast schon so im Kopf so ein paar Dinge wie 1000 Stegeli da, dann mache ich mal das, dann fahre ich vielleicht mal nach Engelberg, I don't know. Magst du mal so ein bisschen brainstormen gerade, auf was freut sich dein Körper denn jetzt in den nächsten 2 Wochen? Was hast du so vor, mit ihm zu machen? So.
Auf ganz, ganz viele Berge und Anstiege. Tatsächlich, ja. Das ist was ich tun werde. Ich werde Hiking-Einheiten einbauen. Die brauche ich auch.
Machst du die hier bei uns im Jura oder gehst du dann woanders hin?
Wahrscheinlich werde ich woanders hingehen. Hängt so ein bisschen von der Zeit ab, die ich haben werde. Notfalls laufe ich 3x die Gieselfuhr hoch. Ne? Aber,
ja, das habe ich immer gemacht, weil es bei mir anders nicht ging.
Ja, eben, ja. Wenn ich die Chance habe, sicherlich dann irgendwo hin, wo es schön ist, sage ich mal.
Gieselfuhr ist auch schön, aber Alpen sind natürlich noch schöner.
Ja gut, 3x denselben Weg.
Ja, ja.
Aber
ich wollte jetzt unsere Aargauer Freunde nicht verärgern, weißt du, deswegen so.
Nein, also ich meine, du weißt ja, du weißt, ich liebe die Gieselfuhr.
Ja, nein, ist wirklich schön, aber wenn man halt Hiken im Hochalpin trainieren will, braucht es halt manchmal ein bisschen mehr.
Ist eine andere Sache, ja klar. Also es kann sogar passieren, dass ich nach Grindelwald fahre dann und...
auf der Originalstrecke dann sogar, okay.
Ja, oder auf der anderen Seite dann vor allem so das Thema Eigergletscher, Jungfrau, mir das nochmal anschaue, je nachdem, wie die Verhältnisse ist.
Weißt du, kann man schon? Weißt du es gerade?
Das ist eben die große Frage.
Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß, gestern im Tessin war noch alles unglaublich weiß. Also ich war richtig erstaunt, als ich da am Gotthard entlang fuhr.
Okay. Ich vermute, dass man noch nicht so hoch kommt gerade eben. Aber
ja, wir werden sehen, ja.
Okay.
Also je nachdem, was machbar ist.
Das heißt Hiken, lange Einheiten, auch ein bisschen Material testen dann wahrscheinlich mit Rucksack, Stöcken, Ernährung, gehe ich von aus, wird dann auch ein großer Teil sein, oder?
Ja, wobei so viel werde ich da jetzt nicht mehr rumexperimentieren. Ich habe eigentlich so ein gutes
Nein, ich meine nicht experimentieren, aber auch das muss man ja regelmäßig trainieren und üben. Du musst es ja nutzen, anwenden und darauf achten, ja.
Ja, ja, definitiv. Aber eben, da habe ich mein Rezept herausgefunden für den Moment. Material testen, nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe mein Material, mit dem ich laufe.
Lass mich raten, du läufst mit dem Genesis S-Web?
Ja, tatsächlich, ja.
Mit einer Unterhose?
Ja,
nein,
vielleicht.
Mit deinen Skinfit-Hosen?
Ja, genau.
Mit Skinfit-Oberteil?
Ja, wahrscheinlich. Ziemlich sicher, ja, weil ich die halt sehr, sehr angenehm empfinde.
Die Leki-Stöcke?
Genau.
Salomon-Rucksack?
Genau.
Was haben wir noch? Mütze, eh klar. Buff. Ernährung, ja, Buff ist immer dabei, klar. Buff, natürlich. Von Germanics gehe ich von aus.
Ja, ja, ja. Sofern wir nicht noch eins produzieren vorher.
Oder musste ich überlegen, ne? Jetzt war als Vorstandsmitglied von Germanics und
ach Gott,
da musst du links das und rechts das fragen, oder?
Ja, ja, jetzt wird es schwierig. Jetzt, ja? Jetzt
Litfaßsäule, dann nennen wir das dann so. Wahl, ja, die Werbesäule, genau. Die unterwegs ist.
Was nee, hast ja, aber ich meine, da weißt du, da mache ich auch keine großen Experimente mehr, weil das ist Material, das bin ich gewohnt. Da weiß ich, das funktioniert, da fühle ich mich wohl. Warum Experimente eingehen?
Und Getränk, das Ultra Competition von Sponsor?
Genau.
Und Essen, da bist du, glaube ich, aber noch auf der Suche gewesen. Oder hast du da jetzt auch was für dich? Weil die Haferriegel waren ja dann auch nicht mehr so ganz cool, habe ich so verstanden.
Nee.
Was würdest du da machen?
Ich werde immer so auf salzige Dinge setzen, weil wie hieß es denn, was du mir mitgebracht hast?
Ach, das Bau oder dieses französische.
Genau, das fand ich noch wirklich gut.
Okay.
Überraschend im ersten Moment, klar, das habe ich dir ja damals gesagt, wenn man das erste Mal zu sich nimmt, weil es halt einfach ein Geschmack ist, den man jetzt nicht erwarten würde an der Stelle. Mhm. Hat mir aber sehr gut getan. Brauche ich auch offensichtlich, braucht mein Körper. Mhm. Und ja, dann gibt es ja natürlich auch noch Verpflegungsposten,
ja, klar. Wo ich
noch irgendwas sowieso nehmen kann.
Genau. Ja, cool. Das heißt, also, da liegt dann dein Fokus jetzt. Lange laufen, ja. Höhenmeter machen, Stöcke raus.
Das ist natürlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Übrigens gut, dass du es nochmal erwähnst, das Thema Stöcke. Denn ich habe in den letzten Wochen vermehrt ohne Stöcken gelaufen und werde das aber jetzt wieder vermehrt einbauen.
Das wollte ich gerade mal erwähnen. Ich bin ja nicht so häufig mittwochs bei den Trailmanics mit dabei. Ab und zu bin ich dabei. Und wenn der Christian da auch dabei ist, dann hat der Christian immer einen Rucksack an und seinen Köcher und seine Stecken hinten drin.
Ja, aber, ist das so?
Ja, aber ich habe noch nie gesehen, dass du die rausgeholt hast. Ich frage mich immer, sind das wirklich Laufstöcke oder ist das auch Pfeil und Bogen oder was machst du damit eigentlich?
Ist nicht so unabsichtlich. Das ist tatsächlich so, dass ich die Stöcke dann oftmals nicht raushole, weil ich mir denke, naja, es braucht es jetzt nicht. Aber was ich brauche, und das muss ich dringend machen, ist einfach das Laufen mit dem Rucksack auch zu machen, oder? Weil du trägst diesen Rucksack dann beim Rennen ja 20 Stunden, 24 Stunden, länger, je nachdem. Du hast dieses Ding an und wenn du das nicht gewohnt bist, dann wird's, also kann's ziemliche Folgen haben. Ich meine, du scheuerst ja an bestimmten Stellen, du musst ja auch gewisse Unempfindlichkeit aufbauen diesem Rucksack gegenüber. Und deswegen laufe ich tatsächlich sehr oft mit diesem Rucksack. Nebst den praktischen Gründen. Ich meine, ich sah letztens auf Instagram einen guten Beitrag von jemandem, der gesagt hat, zu mir hat mal jemand gesagt, wieso läuft man 10 Kilometer mit dem Rucksack? Und dann hat sie sich so den Schlüssel auf den Kopf gelegt und gesagt, deswegen, wo soll ich den Schlüssel hin tun? Also eben, es gibt auch praktische Gründe, dass man diesen Rucksack trägt. Aber
ein Schlüssel.
Sie hat es halt überspitzt dargestellt. Aber eben, ich denke, das ist notwendig, sich daran zu gewöhnen, einfach um da eine Gewohnheit aufzubauen. Und im Rennen ist es dann zu spät.
Ja, macht absolut Sinn. Ich meine, das meine ich eben, das gehört für mich immer so unter das Thema Materialtest, das heißt nicht unbedingt, dass man jedes Mal einen neuen Rucksack ausprobiert, sondern dass man dann so langsam auch in die Situation kommt. Aber da muss auch genauso vollgepackt sein, so schwer sein, dass man dann auch spürt, drückt irgendwo was, ist es irgendwo unbequem, muss ich vielleicht irgendwo nochmal mich einschmieren, damit es eben nicht irgendwie Schürfungen gibt und wie auch immer. Ne? Absolut nachvollziehbar.
Und was ich natürlich noch mache, und das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Ich habe 2 von diesen Rucksäcken und ich trage die abwechselnd.
Ach echt?
Ja. Okay. Einfach aus dem Grund, falls irgendwas mit dem einen sein sollte, am Race Day oder am Tag davor, dann hast du einen Ersatz.
Ja.
Ich meine, stell dir vor, du würdest am Tag vorher feststellen, oh, mein Rucksack ist kaputt und müsstest dann einen neuen quasi dir besorgen und damit laufen. Ich habe
so viele Rucksäcke bei mir inzwischen, alle in derselben Kapazität, dann würde ich den anderen nehmen, aber ich habe keine baugleichen.
Ja, aber würdest du jetzt Klar. Jetzt sagen wir für deinen Eiger zum Beispiel, einen Tag vorher geht dir dein Lieblingsrucksack kaputt, willst du dann auf einen anderen umsteigen?
Sag mal, Eiger ist jetzt ein blödes Beispiel, weil ich beim Eiger super viel mitnehmen muss und da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob mein jetziger ausreicht. Ich habe 15 Liter, kann sein, dass ich sogar was Größeres brauche. Mhm. Aber jetzt bei all den anderen Läufen, ob ich jetzt dann den 10 oder den 12 Liter Rucksack, ob ich jetzt den von Salomon oder den von Oxidis oder den von Ultimate Direction, weißt du, dann wechsle ich da durch. Also da habe ich keinen Scheiß. Ich habe alle schon getragen, ich kenne sie alle, sie haben alle funktioniert. Ich muss mich dann jeweils nur neu sortieren, wo ich jetzt was wie hinstecke. Aber das ist dann Pech. Also wenn wirklich, ich habe dann schon den Rucksack, mit dem ich die Rennen laufen will, aber wenn der mir am Tag davor kaputt geht, was soll ich machen? Deswegen renne ich nicht los und kaufe mir nochmal denselben. Dann nutze ich halt einen von denen, die ich habe. Die haben ja auch schon mal funktioniert bei mir in Rennen.
Gut, ich bin da eher so ein Gewohnheitstier. Also bei mir muss es dann der gleiche Rucksack sein, bei mir müssen es die gleiche Stöcke sein, bei mir muss die Schuhe jetzt nicht.
Ich dachte, du bist so flexibel, was ist denn los?
Nee, in der Hinsicht nicht, einfach weil ich auch dazu gelernt habe. Ich mag mich entsinnen, bei meinem ersten Trailrennen tatsächlich hat mir ein guter Bekannter erzählt im Vorfeld, und zwar 3 Tage vorher, er hat sich jetzt so einen tollen Gürtel gekauft, mit dem würde das alles ganz super funktionieren, und ich bin bis dato nur mit dem Laufrucksack gelaufen, habe tatsächlich trainiert, und dann nachdem der so geschwärmt hat von diesem Gürtel, bin ich losgetigert und habe mir den gekauft tatsächlich. Und bin dann am Tag des Rennens zum ersten Mal mit diesem Ding gelaufen. Okay, es war die Hölle.
Ja, also das ist aber wieder eine andere Story gerade.
Ja, klar, aber es sind halt Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder? Also es war eine totale Pleite.
Ich würde mir sogar noch auf der Expo neue Schuhe kaufen und die das erste Mal anziehen dann bei
das
dem Ultra.
Idee,
und Modell, was du noch nie anhattest vorher.
Also ich frage mich aber manchmal, ob es wirklich nicht Leute auch tatsächlich so machen. Keine Ahnung.
Nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber das ist ja was anderes, wenn du schon Rucksäcke daheim hast, die du kennst, oder?
Genau.
Und die solltest du natürlich schon genutzt haben. Ja. Und das habe ich in meinem Fall, deswegen wäre es kein Thema dann. Aber spannend, ja. Nee, aber sicherlich wichtig. Und das ist das, was ich unter Materialtest meine. Es ist einfach dann unter Wettkampfbedingungen Läufe absolvieren, das heißt, und da gilt es dann auch, das Equipment mitzuführen, was man braucht, zu schauen, wie schwer ist das, muss ich ihn irgendwie anders packen, passt alles rein, drückt irgendwo was.
Genau.
Finde ich die Sachen auf Anhieb, die ich dann brauche vielleicht, also wie packe ich die Dinge auch ein, da hat man dann auch irgendwann ein System für sich gefunden.
Ja.
Und natürlich, jeder neue Rucksack erfordert dann auch ein anderes System und dann wird es natürlich blöd.
Das ist eben genau der Punkt. Ich weiß, bei Salomon weiß ich, wo die Gummihäkchen sind, wo ich die einstecken kann, diese ganzen Sachen. Das kenne ich alles mittlerweile. Und da kann ich mich drauf verlassen, auch in kritischen Situationen vielleicht dann automatisch irgendwo hinzugreifen, oder? Okay. Aber wir waren ja gerade vorhin noch bei dem, wir machen was zusammen oder wir treffen uns nochmal.
Ja.
Das ist mir so ein bisschen abgeschweift, ne?
So ganz genau waren wir beim Thema noch nicht, aber das passt jetzt ganz gut. Ich wollte auch ganz kurz überleiten. Ich habe es ja schon einmal erwähnt, so, dass ich in 2,5 Wochen, also nicht das nächste Wochenende, nicht das drauf, sondern dann am 8. Juni, laufe ich ja am Swiss Canyon, den Swiss Canyon Trail in der Schweiz mit einigen Bekannten. Und was sich jetzt gezeigt hat, ist, dass es einige viele Bekannte geworden sind. Und der Christian ist jetzt auch neu dabei. Er konnte gar nicht anders.
Ich würde ja gezwungen.
Gezwungen wurde man nicht.
Das war so ein ganz, 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 ganz sanfter Druck.
Ja, war spannende Geschichte. Wir waren am Wittiger Backyard. Ich habe den Christian ja, wie vorhin schon erwähnt, überredet, mich auf dem Velo zu begleiten oder auf dem Fahrrad zu begleiten.
Ja.
Und wir sind dann schön zum Backyard gefahren. Christian wusste ja, dass ich den Swiss Canyon laufe. Ich glaube, das war dir schon bekannt.
Ja, das war mir klar.
Genau. Ja, und dann sitzen wir da so und quatschen mit dem einen oder anderen und irgendwie kam plötzlich so, du, ich bin da auch da. Oh, ich laufe auch da. Dann kam der liebe Tom, Grüße an den Tom hier in die Runde. Tom, alter Bekannter, der ja mit Christian die 100 Kilometer am Lake Zürich gefinisht hat.
Ja, genau.
Und er hat gesagt, ich bin da auch da. Ne? Und dann war so bei Christian irgendwann der Punkt so, ey, scheiße, ich muss jetzt auch, 10 Plätze hat's noch. Okay, ich melde mich an. Zack, ja, zack war er drin.
Ja, bis zu diesem Tag war er ja ausverkauft oder bis von dem Tag vorher. Er war ausverkauft, es gab keine Plätze mehr. Es war ja in den einschlägigen Gruppen, wurde sogar gefragt, gibt's noch irgendwo Karten für, ja. Und dann wurden wieder Plätze frei. Und dann kam Tom eben und sagte, hey, seit heute Morgen sind 10 Plätze frei, mach mal hin.
Ah, wusste ich gar nicht, dass der ausverkauft war, okay. Ah, cool. Und
dann habe ich eben gerade noch, also wirklich am Wittiger Backyard.
Lustig, und ich krieg nur mit, dass er sagt, oh, da muss ich da auch drüber nachdenken, dass ich mit dabei bin. Und dann hat er mir gar nicht gesagt, dass er wirklich dabei ist. Also wahrscheinlich war ja klar, dass er es dann macht. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen eine WhatsApp gekriegt von einem gemeinsamen Kollegen von uns hier, vom Sam. Liebe Grüße an den Sam. Der dann so mich gefragt hat, ob wir uns dann an einer Pasta-Party sehen dort, weil er ja dort auch ist. Und er hat ja gesehen, dass der Christian jetzt auch angemeldet ist. Okay. Da dachte ich mir, oh, cool, jetzt erfahre ich das über einen unserer Hörer und Kollegen hier.
Ja, ich ging davon aus, du wüsstest es. Aber
ja, jetzt weiß ich es. Nein, das wird echt ein großes Klassentreffen da. Da freue ich mich tierisch drauf. Und das vielleicht auch für all die einen oder anderen, die da auch vor Ort sind und ihr treue Hörer von uns seid, schreibt uns doch, dass ihr auch da seid oder meldet euch da, wenn ihr uns dann dort seht, sprecht uns an. Wird uns tierisch freuen.
Absolut, ja.
Weil was wir jetzt schon wissen ist, dass so eine Traube um den Run-Fiction-Podcast vor Ort ist. Das ist ja der Auslöser, warum ich da überhaupt hingegangen bin, weil mich der Markus und der liebe Flo angesprochen haben und gesagt haben, hey, der Pain Train oder der, wie hieß es, der, die Bimmelbahn, die quasi am Swiss Alps zusammen die 70 Kilometer gerockt hat, also ist wieder dort geschlossen vor Ort. Das heißt, Kollegen von Markus und Flo, der Percy, der Fleischer, der Albe sind vor Ort. Der Vater von Flo macht seine Ultra-Premiere. Der Wolf, der mit uns beim Swiss Alps auch als Teilnehmer sich dann eingehängt hat und quasi mit den Run Fictions und mir zusammen und den anderen Kollegen das Ding dann gefinisht hat, hat sich auch gemeldet schon erst vor Ort. Samuel ist da, der Tom ist da, der liebe Carsten und seine Partnerin, die Barbara, sind vor Ort. Also, wow, das wird riesig. Also, es wird wirklich sensationell. Und
ich freue mich echt drauf.
Und ich freue mich, wenn da einfach noch mehr Bekannte sind. Und vielleicht weiß ich auch schon von vielen und habe es gerade schon wieder verdrängt. Es ist einfach so brutal viel an Menschen, die ich dort kennen könnte. Aber schreibt uns doch oder sagt uns dann Bescheid, wenn ihr uns dann dort unten vor Ort seht, freuen uns. Wir laufen die 51 Kilometer dort. Oder es sind ja gar nicht 51. Das Ding heißt 51K, sind aber 52,7 Kilometer. Also nicht den Endspurt ab Kilometer 50 machen und bei 51 keine Puste mehr haben. Da muss dann nochmal was kommen. 8. Juni Start im schönen Jura. Es wird technisch, es wird schön. Ich freue mich drauf, ja.
Definitiv.
Wobei ich auch da bei mir sagen muss, das liegt, ich glaube, in der dritten Woche meiner nächsten Intensitätsphase, also ausgeruht gehe ich da nicht hin. Das ist wirklich so ein C-Ding auf meinem Weg zum Eiger und da werde ich auch nichts drum rum planen. Das Ding wird voll aus dem Training herausgelaufen.
Wenn du dann nicht in der Lage dazu wärst, 51K zu laufen, glaube ich, ist grundsätzlich was.
Da bin ich in der Lage. Die Frage ist, wie schnell ich sie laufen kann. Das ist die Frage.
Aber dir geht es darum, wie schnell du es laufen kannst.
Klar. Ja, nee, wahrscheinlich weniger, weil ich habe eigentlich Lust, mit dem einen oder anderen zusammenzulaufen. Und vor allem mit Markus haben wir schon geguckt, dass wir zusammen pushen. Gut, man weiß nie, wie es dann läuft. Vielleicht klappt es dann einfach doch nicht irgendwie zusammen oder der ein oder andere ist dann doch deutlich schneller. Dann trennt man sich, aber momentan habe ich nicht das Ziel, hinzugehen und versuchen, eine Bestzeit zu laufen. Das ist mein Punkt.
Okay, einfach genießen.
Genau. Braucht ja auch mal solche Sachen, ne?
Oh, definitiv, ja. Und wenn schon so viele Bekannte dabei sind, dann sollte man das auch ins Auge fassen.
Genau, es wird mega. Ja, und dann, ich muss einmal nochmal auf ein Thema kommen. Einfach bevor wir zum Trailrookies einmal eins kommen.
Ja.
Hey, wir haben heute übrigens gar keine Einleitung gemacht, was wir alles heute erzählen, aber jetzt haben es ja spätestens die Letzten gemerkt, was unsere Themen sind. Fällt mir gerade ein.
Stimmt, vor lauter 42.
Aber ja, 42, die Antwort auf alle Fragen. Ich sage euch nichts Neues. Ihr habt das wahrscheinlich alles schon mitbekommen als Trail-interessierte Menschen. Aber das Thema mit Spring Energy oder dem Spring Energy Gate oder wie immer man das nennen mag, ist auch bei mir so ein bisschen eingefahren und hat mich auch echt geärgert. Und für all die, die noch nicht wissen, von was der jetzt gerade redet, es geht ganz einfach um die Situation, dass da, ja, so wie es aussieht, Betrug stattgefunden hat an dem einen oder anderen. Und zwar, es gibt von Spring Energy ein Gel, was ich echt abgefeiert habe bis jetzt. Also wirklich geschmacklich, wo ich gesagt habe, boah, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Und zwar das, die Awesome Sauce von Spring Energy. Und was man dazu sagen muss, was ist daran so genial oder warum fand ich das super? Das ist etwas, was so aus natürlichen Lebensmitteln wirklich hergestellt ist. Also nicht so wirklich künstlich. Es ist Basmati-Reis, Apfelsaft, es ist Ahornsirup, Lemon Juice, Sea Salt, Cinnamon und Vanilla. Das sind so die Zutaten. Mhm. Und es schmeckt wirklich so ein bisschen wie, ja, zimtmäßiges Apfelmus. Keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Also es schmeckt wirklich fein. Alles andere als diese süße Pampe oder das klebrige Zeug.
Ja.
Und wirklich aus Zutaten, wo man sagen kann, hey, das passt, das möchte ich auch in mich reinhauen. Und sie haben halt in den Nutrition-Angaben haben sie versprochen, dass sie damit eigentlich 54 Gramm, die diese Gelpackung wiegt, 45 Gramm Kohlenhydrate dir liefern. Und das habe ich naiverweise, weil ich natürlich auch davon ausgehe, dass wenn dort Nutrition-Angaben oder Nutrition-Facts aufgeführt sind, dass man da auch genau sein muss, was man auch muss. aber die stimmen wohl überhaupt nicht. Und der Punkt ist, es gab schon Diskussionen, die sind irgendwie April rum gestartet auf der Plattform Reddit, wo sich Leute darüber diskutiert haben, dass das doch alles gar keinen Sinn macht, dass das doch gar nicht funktionieren kann mit den Zutaten, bei dem Gewicht so viel Kohlenhydrate und Kalorien tatsächlich noch abzurufen. Es gab dann auch erste Selbstversuche, wo man dann quasi mehr oder weniger nicht unter Laborbedingungen nachweisen wollte, dass es deutlich weniger Kohlenhydrate sind, die dort drin stecken. Das ist dann weitergegangen auf alleslaufbar.de. Da könnt ihr auch gerne mal auf die Webseite gehen. Kann ich sehr empfehlen, das Portal von Benny und Christian Brunes, die das hochgezogen haben jetzt. Die haben da auch sehr gut recherchiert, was das ganze Thema angeht. Die haben dann auch Anfragen gestellt bei Spring Energy selber. Sie haben sich mit dem Lebensmittelrecht auseinandergesetzt. Also wie genau müssen solche Angaben sein? Und sie müssen genau sein, auch in der EU. Und haben dann auch mit Sporthunger Kontakt aufgenommen. Warum Sporthunger? Sporthunger ist quasi so der Importeur, der einzige von Spring Energy in Deutschland. Das heißt, über sie kommt ganz viel von den Gels, die sie einführen und verkaufen. Und die haben sich dann auch mit Spring Energy in Verbindung gesetzt, haben aber kein Feedback bekommen und haben dann letztendlich mit eigenen Kosten quasi eine unabhängige externe Laboruntersuchung der Gels beauftragt. Und das Ergebnis ist, es hat keine 45 Gramm Kohlenhydrate, es hat 16 Gramm. Und das ist nicht ein bisschen weniger, sondern das ist ein Drittel von dem, was man eigentlich versprochen hat.
Das ist schon.
Und ein offizielles Statement steht aus. Also ist es jetzt wirklich bewusster Betrug gewesen? Haben sie sich verrechnet? Da will ich jetzt auch nicht vorgreifen, das wissen wir alles nicht. Fakt ist, und auch ich habe mich zum Teil in meinen Rennen darauf verlassen, und jetzt kommen wir wieder zum strukturierten Menschen. Ich gehe rein und sage, ich will so und so viel Kohlenhydrate die Stunde, die ich brauche bei einem Ultra. Und das kalkulierst du mit 45 Gramm pro Gel und kriegst nur 16. Dass du dann irgendwann ins Defizit läufst, ist, glaube ich, kein Wunder. Und das ist natürlich extremst schade. Und ich finde, das hat auch dem einen oder anderen vielleicht auch, sage ich mal, nicht unbedingt positiv geholfen bei seinen Rennen.
Absolut, ja.
Und ich habe so ein bisschen so ein Vertrauensproblem jetzt einfach. Also da braucht es eine echt plausible und gute Begründung, warum das passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie sieht es mit den anderen Gels aus von Spring Energy? Kann man da den Angaben trauen? Das finde ich jetzt so eine schwierige Situation. Aber lest das gerne auf Alles Laufbar. nach. Die haben das nochmal im Detail recherchiert. Weiß auch nicht, wie es da jetzt genau weitergeht. Ich habe noch welche bei mir daheim im Schub liegen. Schmecken tun sie mir trotzdem. Aber sie liefern halt nicht 45, sondern 16 Gramm.
Das ist ein starkes Stück eigentlich. Übrigens, am 22.04. schrieb Spring Energy noch, "Our analysis supports the accuracy of our product labeling. However, we will reevaluate to make sure our data is accurate."
Mhm. Naja. Also, wenn man mit echten Lebensmitteln arbeiten kann, es immer leichte Abweichungen gegen, aber das sind keine leichten Abweichungen. Das ist ein anderes Produkt, was da steht. Ne?
Das ist ja ein Drittel. Ne?
Aber ich habe auch gelernt, dass ich dann völligen Quatsch erzählt habe von meinem EcoTrail Paris. Da habe ich ja meine Situation bei Kilometer 40, als ich mich übergeben musste, damit begründet. Oder war der Meinung, es könnte daran liegen, dass ich meine Kohlenhydrate überschossen hatte, weil ich ja dann anstatt einem 30 Gramm Gel ein 45 Gramm Gel von Spring Energy genommen habe, was ja jetzt völlig ab absurdum geführt wurde. Das heißt, ich war eher unterzuckert. Also lag es an was anderem. Und dann muss ich wieder andere Gründe finden. Aber es lag nicht daran, dass ich über 90 Gramm Kohlenhydrate zu mir genommen hatte. Auch spannend zu wissen.
Definitiv.
Da kann man dann auch mal fehligen. Nein, aber grundsätzlich schade, traurig. Ich habe dieses Gel auch Menschen empfohlen. Fühle mich da auch ein bisschen schuldig jetzt, weil ich gesagt habe, das schmeckt super, gibt dir super viel Power und Energie.
Gut, der Geschmack mag ja gut sein, trotzdem. Ja,
und kostet eine Menge Geld. Du planst damit deine Rennen und dann kommt sowas. Also ich bin gespannt, was da noch passiert.
Vor allem, wie der Response ausfallen wird von Ihnen, der wenn Sie dann wirklich damit konfrontiert werden.
Absolut.
Mit dieser Lüge. Starkes Gut. Stück, ja, finde ich absolut uncool.
Definitiv.
Gibt der Marke sicherlich kein Vertrauen.
Das wird einen Reputationsschaden geben, da bin ich mir sicher.
Ja.
So, Emotion Curve ist unten. Jetzt müssen wir sie wieder hochkriegen. Trail Rookies einmal eins, würde ich sagen, oder?
Meinst du, dass das die Emotion-Kurve nach oben bringt?
Ich wähle aus heute, ne? Glaube ich, oder? Kann ich sein? Kann
du
sein?
Bist dran, ja.
Ja, ja, genau. Da muss ich gar nicht scheren, sondern dann wähle ich einfach aus, oder?
Genau. Was war das letzte Mal? Was war das?
Das letzte Mal war Feierabendbier. Nein, Finisher-Bier.
Finisher-Bier.
Fast dasselbe. Feierabendbier, Finisher-Bier.
Okay, dann wollen wir mal schauen, was heute rauskommt. Hm?
Mhm.
Ich starte dann schon mal, wenn du bereit bist.
Ja, ich bin immer bereit.
Also perfekt, dann geht's los und ich starte jetzt. Und der Buchstabe. Drei, zwei, eins und der Buchstabe lautet K.
K wie Konrad.
Na, was wird's denn werden?
Gut, ganz viele hier. Ich muss erstmal die ganze Liste durch.
Keine Kohlenhydrate wie in Spring Energy.
Genau.
Unsere Liste so lang ist.
Ja doch, die ist da wirklich lang. Also ich habe jetzt ein paar, ich weiß nicht, ob wir da so viele Themen haben, aber machen wir mal ich helfe dir mal mit, du hilfst uns mit auswählen. Ich stehe zwischen zwei, Krämpfe oder Konkurrenz? Was hättest du gern?
Schwierig.
Haben wir heute einen Doppeldecker?
Müssen wir über beide sprechen?
Das habe ich schon erwähnt. Ha? Also, komm. Krämpfe.
Konkurrierende Krämpfe.
Ja, fangen wir mal mit den Krämpfen an. Und ich habe mir deswegen jetzt so schwer getan, weil ich selber keine mehr habe.
Das ist interessant.
Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich nämlich da so viel dann erzählen kann, denke, aber es ist ein Thema, was dem einen oder anderen relevant ist. Und ich hatte früher öfter mal Krämpfe bei meinen Marathonläufen. Immer so kurz vor Schluss hatte ich öfter mal so einen Krampf und musste dehnen. Also wirklich so auf der Zielgerade, die letzten 2 Kilometer, ballerst durch und plötzlich hat hinten meine Wade zugemacht. Wirklich. Und ich musste raus, also raus an die Seite und musste mich dann so, weißt du, wenn du dich so gegen die Wand stemmst und hinten so dein Fußsohle auf dem Boden, den ganzen Fuß auf dem Boden und dann so wirklich so in die Wade reindehnst. Und nur wenn ich das gemacht habe, konnte ich überhaupt weiterlaufen. Das hat mir mal eine PB versaut, auf der ich nämlich ganz klar, ich wollte damals unter 2,50 Marathon laufen und dann hat mich so ein Krampf, musste ich eine halbe Minute dehnen. Und dann bin ich nochmal die letzten 1,5 Kilometer jeweils in einem 3,45 Schnitt gelaufen und bin damit 2 Stunden 50 und 17 Sekunden ins Ziel und war so sauer. War zwar Bestzeit, aber ich war so sauer über diesen blöden Krampf. Das hatte ich beim Marathon häufig, im Traillaufen noch nie.
Aha, interessant.
Ja, und die Frage ist, warum? Vielleicht bin ich... Ja, du hast dann nicht dieses hohe Grundtempo die ganze Zeit. Du hast viel mehr Variation und Abwechslung beim Traillaufen als dieses stupide auf dem Asphalt ballern. Und das ist so ein bisschen die Frage, warum beim Marathonlaufen, warum nicht auf dem Traillaufen? Ich führe es jetzt mal darauf zurück, dass ich nicht ganz so am muskulären Limit unterwegs bin, was so den Speed und das Tempo angeht und die Belastung einfach nicht so monoton und die Schläge nicht so, also der Impact nicht so intensiv ist oder zumindest so gleichmäßig intensiv ist. Ein Downhill ist auch super intensiv, aber du hast da nicht so...
Ist nicht die monotone Bewegung.
Genau, es ist nicht dieses monotone, gleichförmige, was dich so dauerhaft bearbeitet. Aber bei dir, wie siehst du es? Hast du Krämpfe schon gehabt beim Ultralaufen?
Ich habe überlegt, wie du jetzt mit Krämpfen anfingst, was denn so meine Erlebnisse sind mit Krämpfen. Und ich kann mich an drei Dinge erinnern, die mir wirklich mit im Zusammenhang mit Krämpfen im Gedächtnis blieben. Und zwar das erste betraf mich nicht, aber das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Und zwar am Transruin Alta vor 2 Jahren. Wo ich einem anderen Mitläufer geholfen habe, der unter ganz, ganz furchtbaren Krämpfen litt. Und da war ich das erste Mal konfrontiert mit Krämpfen während eines Laufens. Ich hatte das vorher noch nicht erlebt und vorher auch noch nie jemanden gesehen, der so darunter gelitten hat. Und es war mitten im Nirgendwo und mir hat dieser junge Mann so leid getan, weil er hat wirklich Schmerzen gehabt. Und dann habe ich mir noch gedacht, na gut, bisher kenne ich das nicht. Ich habe es mal weggesteckt als betrifft andere und mich nicht. Bis letztes Jahr am Trailrun Einsiedeln der Trail Maniacs. Und zwar hatte ich einen Fehler gemacht in der Planung und hatte zu wenig Wasser dabei. Ich hatte mit mehr Wasserstellen gerechnet, hat mich total verplant.
Und da haben wir drüber gesprochen, ich erinnere mich.
Genau,
ja.
Erinnerst du dich? Und ich war so bei Kilometer 30 wird es gewesen sein, also kurz vor Ende im Prinzip schon, habe ich mich mit jemandem unterhalten, der da mit mir lief und sah eigentlich alles völlig normal aus für mich. Also ich habe mich auch gut gefühlt. Und dann kam ich in den Downhill und bin dann demjenigen noch davon gelaufen, sozusagen im Downhill. Und mitten während des Downhills bekomme ich auf einmal einen Krampf im Oberschenkel. Und im ersten Moment habe ich gar nicht gewusst, was das jetzt ist. Und dann wurde mir bewusst, oh Gott, du bekommst jetzt einen Krampf. Ne? Und dann, du kennst ja diesen Augenblick, wo du dann mit allem, was dir zur Verfügung steht, versuchst zu vermeiden, dass das jetzt tatsächlich kommt. Und ich habe es nicht geschafft. Das hat mich voll erwischt.
Schaffst du auch nicht.
Nee, keine Chance. Und dann bin ich da so im Downhill gewesen und der Krampf kam und ich musste dann stoppen und dann zog derjenige an mir vorbei, hat gar nicht begriffen, was ich wahrscheinlich gehabt habe dann an der Stelle. Und ich schob es eigentlich so ein bisschen auf das Wasser zurück. Also fehlende Flüssigkeit, fehlende Mineralien.
Ich glaube das eher. Nicht unbedingt nur das Wasser, sondern vor allem die Nährstoffe, Salze und so, oder?
Es war eben sehr warm. Ich habe sehr viel geschwitzt. Ich habe keine Salztabletten genommen. Und darauf schiebe ich es.
Ich glaube, das ist sicherlich auch, wahrscheinlich hat mir das beim Marathon auch geholfen. Da trinke ich ja, dadurch, dass ich ja unter 3 Stunden unterwegs war, muss ich nicht für den Ultra von der ersten Stunde an so viel trinken und essen, weil du ja Stunden unterwegs bist, sondern du gehst ins Defizit. Vielleicht war das eben dann auch ein Grund, dass es dort eher passiert. Aber ich glaube auch, beim Swiss Apps habe ich eben auch viele Leute gesehen, die auch völlig mit Salzkrusten an der Seite saßen und Krämpfe hatten. Und das ist dann einfach, weil du einfach so viel Nährstoffe verlierst. Und dann dann wahrscheinlich auch dein Körper oder deine Muskeln dann neigen, auch mal einen Krampf zu kriegen. Du musst einfach Salze, du musst trinken.
Und dazu einfach passt auch mein drittes Erlebnis mit Krämpfen, mein jüngstes sozusagen. Und das war beim Lektionisch 100. Und zwar nicht während des Laufes, erstaunlicherweise. Da war alles okay. Am nächsten Tag. Am nächsten Tag war es extrem. Egal in welche Richtung ich mich bewegt habe, ich stand immer kurz vor dem Krampf.
Okay.
Also ich erinnere mich, ich habe in der Nacht ja wenig geschlafen, bin dann nach Hause, 3 Stunden Schlaf vielleicht, bin dann irgendwie ins Wohnzimmer auf die Couch und habe mich relaxed. Und egal, wo ich mich hinbewegt habe, es war immer so diese Sekunde vor dem Krampf und dann musste ich sofort wieder zurück in die andere Richtung. Und das hielt den ganzen Tag an, dieses kurz vor dem Krampf. Und das kann sein, dass es auch eben Nährstoffe waren, die gefehlt haben tatsächlich, ja.
Ja, und dann wahrscheinlich natürlich auch eine völlige Überreizung vielleicht auch des Muskels, ne?
Ja.
Neurologisch oder die Neuronen, die da ständig gefeuert haben, vielleicht war da auch einfach völlig überfordert in dem Moment, ne?
Ja, mag sein.
Also ich hab so den Klassiker, bevor ich mal zum Läufer wurde, hatte ich so ein Partyleben. Mhm. Und in dem Partyleben hat man mal gerne einen getrunken, wenn man weggegangen ist.
Okay.
Bei mir war es immer so, wenn ich echt die Nächte gefeiert habe, und dann ins Bett gegangen bin, ich bin immer mit einem Krampf in der Wade aufgewacht. Wirklich.
Wirklich?
Lag wahrscheinlich nicht daran, dass ich extensiv auf irgendeiner Bassbox getanzt habe oder so, sondern es war wirklich so, Alkohol, betrunken ins Bett gehen und ich konnte wetten, dass ich einen Krampf habe mitten in der Nacht. Aber auch immer in der Wade, da bin ich eben prädestiniert gewesen und das habe ich nur wegbekommen, indem ich dann angefangen habe, nach solchen durchzechten Nächten habe ich mir einfach noch ein Glas mit Magnesium aufgelöst genommen, getrunken vorm Schlafengehen und dann hatte ich keinen Krampf am nächsten Morgen.
Oh, okay.
Frag mich nicht, warum, weshalb, warum, aber auch das zum Thema Krämpfe, jetzt weniger mit Trailrunning zu tun, aber das sind so meine Krampferfahrungen.
Hatte ich übrigens letzte Woche in der Zeitung gelesen, wäre dann vielleicht in dem Zusammenhang interessant gewesen, dass offensichtlich Forschende der Universität Zürich, der ETH, ein Gel erfunden haben, welches die schädliche Wirkung des Biers quasi eliminiert, also sprich den Alkohol.
Okay.
Du kannst irgendwie Bier trinken, dann trinkst dieses Gel und dann hätte der Alkohol überhaupt keine Wirkung mehr auf deinen Körper.
Super. Warum trinke ich dann nebenbei Bier? schmeckt natürlich.
Es wäre wohl für die, die nicht an der berauschenden Wirkung des Alkohols interessiert wären, so haben sie es, glaube ich, formuliert in der Zeitung. Fand ich noch recht speziell.
Sollen sie alkoholfreies Bier trinken?
War dann mein nächster Gedanke.
Okay, gut. Krämpfe abgehakt. Konkurrenz, Krämpfe abgehakt. Christian.
Konkurrenz.
Gibt's Konkurrenz, wenn wir laufen? Also das ist für mich die erste Frage. Ja, nein. Also
kommt darauf an, wo ich.
Ich glaube schon. Also ich fange mal ganz kurz an bei mir. Ich habe das, glaube ich, beim Eco-Trade auch gesagt. Ich bin da ja schon hin, weil ich gesagt habe, ich will da auch eine geile Zeit laufen. Also in erster Linie ist mir eine Zeit wichtig. Aber dann gucke ich schon so ein bisschen auf Platzierung auch. Wenn ich merke, es läuft gut, dann will ich auch wissen, hey, wo stehe ich? Und vielleicht am Ende nicht unbedingt nur eine absolute Platzierung, aber auch mir ist zum Beispiel immer wichtig, auch zu sehen, dass ich in einem Rennen eher Plätze gut machen kann. Was ich ungern sehe, ist, wenn ich irgendwo hinten explodiere und einfach dann nach hinten raus immer mehr Plätze verliere. Weil das gibt mir irgendwie wie so ein Gefühl, dass ich das Rennen falsch eingeteilt habe oder mich völlig übernommen habe. Und das hat natürlich mit Konkurrenz zu tun. Und in den Momenten ist man ja unterwegs, wenn man sich dann wo einsortiert hat und dann beginnt man irgendwann zu zählen, oh, jetzt ist einer an mir vorbeigezogen. Oh, jetzt ist noch einer an mir vorbeigezogen. Das heißt, du beginnst im Kopf, oder ich mache das dann manchmal, oh, jetzt verliere ich Plätze gerade. Jetzt ist so ein Moment, wo dieses Ziel, entweder den Platz zu halten oder besser zu werden, der geht nach hinten los, weil ich werde eingesammelt. Und das sorgt bei mir oder hat bei mir beim Eco-Trail dann so ein bisschen so einen Stress verursacht, weil mir das ja, ich habe es ja, glaube ich, erzählt, vor allem bei den Bergaufpassagen passiert ist. Sobald es dann wieder flach wurde, habe ich sie alle wieder überholt. Aber immer wenn es bergauf ging, waren um mich rum der ein oder andere schneller. Und okay. Das hat mich den ersten und den zweiten Berg noch gestresst, bis ich dann irgendwann für mich gesagt habe, hey, schau doch nicht auf die anderen. Du kannst nicht beeinflussen, was die anderen machen.
Ja.
Du weißt, was du kannst. Und am Berg ist das Tempo, was du jetzt gehst, genau das Richtige. Wenn du mehr gehst, kannst du dafür dein hohes Grundtempo nicht mehr im Flachen halten. Das ist mir wichtiger. Und dann habe ich das View of Sight. Ich gesagt, ist mir doch egal, wenn die mich jetzt überholen. Oben raus geht's eh gut. Und das war so ein bisschen was vielleicht mit Konkurrenz zu tun hat, weil ich so dieses, ich will mich jetzt nicht überholen lassen, ich will jetzt nicht den Platz verlieren, hat mich unter Druck gesetzt. Und dann war ich plötzlich aber nicht mehr bei mir und meinem Rennen, sondern war fremdgesteuert. Und Fremde kann ich nicht beeinflussen. Ich kann mich beeinflussen.
Ja,
und das war wie so ein wichtiger Lerneffekt für mich, dann wieder zu sagen, vergiss, was die anderen machen. Und das war dann, hat dann für den Rest des Eco-Trails super funktioniert, weil ich das wie ausblenden konnte und habe mich nur auf mich und meine Stärken fokussiert. Und das hat ja am Ende super funktioniert dann.
Ja, aber jetzt mal so ein bisschen ketzerisch gefragt, ist es nicht genau deswegen, warum man in ein Rennen geht? Also die Antwort für mich lautet nein, aber mich würde das jetzt einfach von deiner Seite aus interessieren. Ist das nicht der Grund?
Du willst dich schon messen, ja?
Ja, genau. Und damit mit dem Messen hast du ja eigentlich einen Konkurrenzgedanken, oder? In irgendeiner Art und Weise.
Ja, hast du sich, ja, vielleicht ist der Punkt, Konkurrenz habe ich dann schon wahrgenommen um mich rum, ja.
Ja.
Aber es hat mich nicht gestresst. Vielleicht ist eher der Punkt zu sagen, ich akzeptiere das, was ich jetzt hier gerade tun kann. Das ist genau das. Mhm. Und ich versuche jetzt nicht irgendwas zu tun, nur weil ich das Gefühl habe, dass die Konkurrenz jetzt irgendwas stärker macht. Sozusagen.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, das eine, dass man dann wie auf sich schaut. Konkurrenz hat für mich auch manchmal noch so was Negatives. Immer was, wo man dagegen kämpfen muss.
Ja, ja.
Und das ist bei mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel einer vor mir stürzt oder einer sitzt an der Seite und ich merke, dem geht's nicht gut. Ich bleib stehen. Also ich bleib stehen und frag und helf.
Ja,
regelmäßig.
Ja, ja, ja.
Wenn ich merke, dass jemand irgendwie was braucht und ich denke mir so, also dann gebe ich ihm das, weißt du? Wenn jetzt einer irgendwie kein Gel mehr hat und ich habe noch welche über, dann biete ich dies an, von mir aus. Und da habe ich nicht den Gedanken zu sagen, ja cool, ich habe noch welche, aber
ich gebe nicht,
weil dann bin ich schneller als er, weil der geht dann ins Defizit. Und sowas habe ich überhaupt nicht, diesen Konkurrenzgedanken dann im Sinne von mir dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Also Konkurrenz im Sinne von im Miteinander, die ist für mich nicht gegeben. Am Ende auf dem Blatt Papier will ich schon sehen, hey, wie bin ich im Vergleich zu anderen? Da misst man sich schon. Aber verstehst du, wie ich das meine?
Ich würde sagen, so ein bisschen gesunde Konkurrenz, ja, aber eben nicht zu jedem Preis. Vielleicht könnte man es so formulieren.
Ich würde mir keinen Vorteil erschaffen wollen, indem es jemand anders nicht gut geht und ich hätte ihm helfen können oder...
Eben,
oder wenn einer eine
gewisse Grenze, die oder du einfach
klassisches Beispiel, das war beim Wildstrubel, wir sind gelaufen und ich habe drei vor mir gesehen, die sind falsch abgebogen. Die waren 50 Meter vor mir. Ich kannte die Strecke, weil ich sie im Jahr davor schon gelaufen bin. Ich habe nicht gewartet oder habe nichts gesagt. Ich habe sofort gepfiffen und gerufen und sie haben dadurch vielleicht 5 Meter Umweg gehabt.
Ja.
Konnten sofort umdrehen. Ich hätte sie laufen lassen können. Aber das sind so Dinge, wo ich mir sage, nee, darum geht es mir dann nicht. Also ich muss nicht auf alle Kosten mir einen Vorteil verschaffen. Da ist für mich dann null Konkurrenzgedanke während des Events.
Ja.
Am Ende dann in der Abrechnung freue ich mich zu sehen, dass ich irgendwie im ersten Drittel bin oder wo auch immer. Das ist mir dann schon irgendwo wichtig, als Anerkennung. Aber während des Laufs würde ich so Situationen nicht ausnutzen wollen.
Aber das ist jetzt die Rennsituation.
Genau.
Das ist Konkurrenzdenken während des Rennens. Aber da gibt es ja noch dieses allgemeine Konkurrenzdenken, oder? Das vielleicht bei jedem Lauf irgendwo so mit dabei ist. Vielleicht auch bei jedem Lauf, den du mit jemandem machst, mit jemandem Zweiten zusammen. Vielleicht sogar mit, weiß ich nicht, vielleicht sogar mit deiner Frau. Gibt es da so ein Konkurrenzdenken, wo du hast, jetzt bin ich schneller oder nicht?
Also jetzt in einem normalen Trainingslauf oder was meinst du?
Ja, zum Beispiel, ja.
Nee.
Spielt das überhaupt keine Rolle für dich?
Im Trainingslauf spielt das für mich überhaupt keine Rolle. Da geht es darum, draußen gemeinsam zu sein und irgendwie Spaß zu haben.
Ja,
da würde ich nicht, also Finde ich jetzt spannend. Nee, da hätte ich jetzt null Gedanken.
Okay.
Richtung Konkurrenz. Ja. Wieso, wie sieht es bei dir aus? Konkurrenz.
Ähnlich. Also ich finde, beim normalen Lauf, den ich mit irgendjemandem zusammen mache, das sehe ich das eigentlich auch überhaupt nicht. Konkurrenzdenken in irgendeiner Art und Weise. Beim Rennen, ich glaube, so wie du, ich bin schon interessiert an meiner Platzierung schlussendlich, oder ich interessiere mich dafür, wie ich denn abschneide im Vergleich zu anderen. Ich setze die Messlatte für mich selbst sehr niedrig, weil eben, habe ich dir mal erzählt, für mich ist ja der Grundgedanke, mal durchzukommen, jetzt nicht möglichst gut zu platzieren, sondern einfach da anzukommen. Punkt. Mhm. Von daher ist naturgemäß die Schwelle da etwas höher, aber ich würde auch nicht um jeden Preis besser werden wollen. Also wenn ich jetzt eben die Situation, die du geschildert hast, ich sehe, dass jemand falsch abbiegt oder ich sehe, dass jemand Probleme hat, ich halte da grundsätzlich an, ich biete an, was ich anbieten kann, ich biete Hilfe an, wo ich Hilfe anbieten kann. Ich habe schon während des Rennens mal gestoppt, um jemanden ein Blasenpflaster aus meiner Tasche zu kramen, und dann habe ich halt gewartet, bis er aber als Stütze noch fungiert, sodass man das Pflaster anbringen konnte. Und das waren bestimmt an die 7-8 Minuten, die da verloren gingen. Aber da war nicht eine Minute der Gedanke da, oh, da verliere ich jetzt Plätze, sondern es war für mich einfach selbstverständlich, das an der Stelle zu machen. Oder insofern, also ich möchte jetzt hier nicht möchte ich jetzt nicht hier vorstellen. Ich wollte es einfach nur als Beispiel nennen, oder was, wie weit das einfach geht, also wo für mich dann die Grenze ist. Nicht um jeden Preis, nein, definitiv nicht.
Und jetzt drehe ich mal den Spieß um, wenn du jetzt mit einem Bekannten an Rennen gehst, den du gut kennst, und ihr seid so ähnliches Niveau, beginnt man auch dann nicht so zu überlegen, jetzt würde ich mir schon beweisen, dass ich einen Tick schneller bin in einem Rennen?
Nein.
Kein Thema?
Nein, überhaupt nicht. Also gerade bei Bekannten, wenn ich mit Bekannten laufe, dann überhaupt nicht.
Und wenn wir jetzt in den Swiss Canyon gehen, wir zwei?
Auch nicht. Also ich meine, das wäre ja auch, also ich meine, ich weiß, du bist ein ganz anderes Leistungsniveau als ich. Also ich, da mache ich mir auch keine Gedanken. Da ist Konkurrenz für mich überhaupt kein Thema. Also da bist du in einer anderen Liga einfach schlussendlich. Und ich muss sagen, der Swiss Canyon, wir haben es ja gerade angesprochen, da laufen so viele Bekannte mit. Ich weiß, dass ich da nicht, wenn du so willst, an die Grenzen gehen werde, weil ich einfach, dafür mag ich dann einfach die Atmosphäre viel zu gern, oder? Und wenn sich dann herauskristallisiert, dass ich mit jemandem mitlaufen kann und dafür halt jetzt nicht bis an mein Limit gehe, dann mache ich lieber das. Also da steht für mich das Erlebnis einfach im Vordergrund.
Mhm. Ja, nee, absolut. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man immer so schön.
Ja.
Aber
also im Business ja, vielleicht, ja. Im Geschäftsleben, im Office vielleicht. Aber
ich habe jetzt vielleicht doch einen Punkt aus meiner Marathonzeit.
Ja.
Und zwar mein bester Kumpel aus Erlangen, also wo ich herkomme. Wir sind damals im Marathonlaufen, haben wir damals versucht, immer gegenseitig die PB zu klauen. Also wer ist der Stelle? Es war immer so ein bisschen so zwischen uns so ein Wettkampf. Mhm. Und das war eine gesunde Konkurrenz, sage ich jetzt mal. Es war nicht so, dass wir es dem anderen nie gegönnt haben oder uns Steine in den Weg gelegt haben, sondern wir haben uns dadurch gepusht. Zum Thema Konkurrenz belebt das Geschäft, ist mir das jetzt eingefallen. Mhm. Und der Markus ist das. Der hat dann damals diese unglaubliche Barriere der 3 Stunden geknackt. Mhm. Was ja so für einen Marathonläufer so ein ganz großes Ding ist.
Ja, ja, ja.
Also, und ich stand damals, oder ich stagnierte damals bei einer 3:10 oder 3:11 oder sowas. Und er hat die 2:59 gelaufen. Und das war so ein Punkt, wo ich damals gesagt habe, mir wortwörtlich, boah, wenn der Markus das schafft, dann schaffe ich das auch. Und dann habe ich das erste Mal mein Training strukturiert gemacht. Struktur, Christian. Ich habe mir den ersten Trainingsplan geholt und habe wirklich eine Struktur durchgebolzt. Und zwar die von Peter Greif. Mhm. Gott hab ihn selig. Aus dem Internet runtergeladen und habe dann auf den Hamburg-Marathon nach diesem Trainingsplan wirklich 1:1 und zwar völlig unflexibel. Ich habe durchgezogen, was da drin stand, an dem Tag, was da drin stand, mit dem Ziel, unter 3 Stunden Marathon zu laufen. Und das Ergebnis war, ich bin eine 2:57 gelaufen.
Ja.
Und das jetzt nochmal zurück, Konkurrenz muss nicht immer was Schlechtes sein.
Nein, absolut
sondern
nicht.
Es hat mich damals tatsächlich auch angetrieben, A, was zu verändern in meinem Training und auch dran zu glauben, dass es machbar ist. Und um es auch da abzurunden, der Markus ist kurz danach eine 2:49 gelaufen. Also er hat mich widerstehen lassen. mit dem Ende, dass ich irgendwann mal eine 2:47 gelaufen bin. Aber weißt du, das sind so, wenn wir beide, glaube ich, nicht in dieser Situation gestanden wären, ich weiß nicht, ob wir uns so weit gepusht hätten. Und da sind wir beide froh drum. Und da hat keiner irgendwie jetzt, fühlt sich jetzt schlecht dem anderen gegenüber, sondern es kann auch was sehr Positives sein. Ne?
Ich kann dir auch ein Beispiel nennen, gerade aus der jüngsten Vergangenheit, wo du dieses Konkurrenzdenken auch durchaus zwar unbeabsichtigt und auch völlig überraschend an der Stelle, aber nichtsdestotrotz auch effizient für mich zutage trat. Und zwar war das vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen bei dieser Fortbildung über das Thema Intervalle und Fahrtenspiel. Du erinnerst dich, wo ich bei dieser Fortbildung war. Und wir haben ja dort verschiedene Spiele gespielt, eigentlich auf spielerische Art und Weise versucht, so diese Intervalle einzubringen. Ich habe ja da ausführlich erzählt im Podcast darüber, oder? Und das war ein Konkurrenzdenken an der Stelle. Und zwar überraschend, weil ich nicht damit gerechnet hätte, da in so ein Konkurrenzdenken zu kommen. Aber du bewegst dich innerhalb des Spiels und kommst dann automatisch irgendwie so in diese Schiene. Ah, ja, der ist schneller als ich. Na komm, den schaffe ich jetzt, oder?
Okay, ja, spannend, ja.
Und dann bist du, und das ist eben diese positive Wirkung, von der du gerade gesprochen hast, dann bringt dich das schon dazu, vielleicht über eine, ja, jetzt nicht über die Grenzen hinauszugehen, aber an deine Grenzen zu gehen. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Superkompensation, eben das Thema Superkompensation so zu erleben, als getriggert von eben diesem Konkurrenzdenken, wenn du so willst. Mhm. Vielleicht kein schlechter Gedanke.
Ja, absolut. Ja, Punkt. Fertig.
Wow, okay.
Longrun-Folge.
Zwei Themen im Trailrun.
Ja, damit der liebe Manfred was für einen Longrun hat.
Ja, genau. Hat sich ja gewünscht, wir sollten wieder mal was Längeres machen.
Genau.
1:26, ich glaube, da sind wir gut dabei.
Absolut.
Dann
wünsche ich.
Fällt dir noch irgendwas ein?
Nein. Wollte nur verabschieden. Mir fällt nichts mehr ein.
Dann bitte, lieber Chris.
Nein.
Sprich du die Worte zum Ende.
Genau. Also vielen Dank, dass ihr uns jetzt noch zuhört nach diesem langen, langen Podcast. Bleibt gesund, habt eine gute Woche. Wir hören uns in 2 Wochen kurz vor dem Swiss Canyon. Wieder?
Genau.
Mit den letzten News zum Swiss Canyon, dem nächsten Beitrag von Road to Eiger 100 oder 101 von Christian.
101.
Bleibt gesund. Viel Spaß beim Laufen. Keep on running.
Ich wünsche euch das Gleiche. Auch von meiner Seite aus alles Gute. Keep on running. Ciao, macht's gut miteinander.
Au revoir. Ciao zusammen. Ciao, Christian.
Ciao, Chris.